Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Traditionell starte ich jetzt hier wieder mit einem Hallo.
Hallo, grüß dich.
Es ist jemand da, das ist immer gut. Darfst du mir deinen Namen verraten oder verrät er irgendwas über dich?
Ich heiße Max.
Max, freut mich, dich kennenzulernen, warum wir miteinander sprechen. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber ich versuche das jetzt mal herauszufinden. Und dazu gibt es so drei kleine Sätze mit Hinweisen, die die Redaktion für mich vorbereitet hat. Und das hier wäre der erste.
Am Anfang von Olympia stehen die griechischen Stadtstaaten. Es lässt sich kaum sagen, wann sie erstmals gegeneinander antreten. Die erste schriftliche Erwähnung olympischer Spiele stammt von 776 vor Christus. Mit der Zeit entstehen die panhellenischen Spiele, weitere Wettkämpfe, die von Delphi, Korinth und Nemea ausgerichtet werden. Nun wird nicht mehr in Jahren, sondern in Olympiaden gerechnet, die für 4 Jahre stehen.
Okay, es geht also um die Olympischen Spiele, würde ich jetzt mal vermuten, oder sie stehen für irgendwas, was ich noch nicht gerafft habe. Aber ich fange mal mit dem Offensichtlichsten an. Du hast was mit den Olympischen Spielen zu tun.
Das stimmt.
Das klang jetzt so ein bisschen theoretisch tatsächlich. Also es klingt jetzt erstmal nicht so, als wärst du Spitzensportler und wärst jetzt schon 6-mal bei Olympischen Spielen dabei gewesen und würdest irgendeine Sportart vertreten. Ich formuliere das mal in einer Frage. Bist du Teilnehmer gewesen jemals bei Olympischen Spielen?
Ja, das war ich schon mal.
Tatsächlich, ja. Es klang tatsächlich so ein bisschen, als würdest du ein bisschen in eine theoretische Richtung gehen. Ich hätte jetzt gedacht, du würdest dich irgendwie theoretisch mit der Geschichte von Olympischen Spielen vielleicht beschäftigen und was das, was ich gerade noch schon erfahren habe, weil ich gar nicht wusste, dass Zeitrechnung von Olympischen Spielen beeinflusst wurde. Also, dass du irgendwas quasi mit dem gesellschaftlichen Background zu tun hast. Bist du denn auch theoretisch beschäftigt mit den Olympischen Spielen?
Ja, ich glaube, das kann man sagen. Vielleicht... Jetzt ist mir da mein Ruf als verkopfter Typ vorausgeeilt.
Okay, es bleibt mysteriös. Der zweite Satz.
Nicht nur beim Wettrüsten, sondern auch auf dem Sportplatz wird mit harten Bandagen gekämpft. Fest steht, geschummelt und gedopt wurde schon immer. Aber im Kalten Krieg, wo es um das Ansehen des Vaterlandes geht, greift man umso mehr auf Omas bewährte Rezepte zurück. Am Ende werden Wettkämpfe abgebrochen und Archive geöffnet, die systematisches Doping im Osten wie im Westen zeigen.
Aha, es ist immer noch so ein bisschen theoretisch tatsächlich, aber du bist Teilnehmer gewesen auch bei den Olympischen Spielen. Geht es denn darum, in dem, worüber wir gleich sprechen werden, also geht es um deine Teilnehmerschaft quasi oder geht es eher um all diese theoretischen Dinge, die wir jetzt gehört haben, also wie zum Beispiel die Geschichte des Dopings offensichtlich?
Ich glaube, es geht immer ein bisschen um beides.
Es geht immer ein bisschen um beides. Du machst das auch ganz gut. Dritter Satz.
Die Party ist ausgefallen. Das war ein Stück weit ein Etappenziel, was mich wahnsinnig gefreut hat. Jetzt ist alles verschoben und das macht mich unsicher. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, wenn es irgendwie möglich ist, nicht mit so einer abgeschnittenen, halbfertigen Geschichte irgendwie aufzuhören.
Okay, also wir halten mal fest. Wenn... du Teilnehmer gewesen bist bei Olympischen Spielen, dann bist du Spitzensportler, dann bist du möglicherweise aktiv, dann soll mich das hier gerade darauf hinweisen, dass du vielleicht nochmal hättest zu Olympischen Spielen fahren wollen, aber es jetzt wegen Corona alles anders ist und dass vielleicht danach deine Karriere beendet gewesen wäre und jetzt eben so eine komische Zwischenphase ist. Jetzt habe ich immer noch keine Ahnung, es gibt ja multiple Sportarten, in denen du unterwegs sein könntest. Das zu erraten, ist, glaube ich, gerade ganz schön schwierig. Und diese ganze theoretische Ebene. Wir halten mal fest, du bist Spitzensportler und bist aktiv.
Ist richtig.
Ja. Und tatsächlich wolltest du deine Karriere demnächst beenden oder vielleicht mit den Olympischen Spielen, die, wenn Corona nicht wäre, stattgefunden hätten?
Ja, das wäre wahrscheinlich jetzt mein letztes großes Sportereignis geworden.
Mhm. Dein letztes großes Sportereignis. Wenn ich auf die Uhr schaue, ist meine Ratezeit eigentlich schon so ziemlich hinüber. Ich würde vorschlagen, ich gebe mir einen halben Punkt für das, was ich hier erreicht habe. Und du erzählst mir kurz, erstens, für was für eine Sportart bist du unterwegs? Wo brennt deine Leidenschaft, deine sportliche? Und zweitens, was hat das mit dieser Theorieebene zu tun, die wir gerade eben gehört haben?
Ich bin Säbelfechter.
Säbelfechter, aha. Mhm.
Also ich hau gern Leute mit. Mit meinem Säbel.
Jeder das, was er mag. Ja.
Ja, genau. Das ist halt das, was mir Freude bereitet, was ich gerade leider weniger machen kann. Mhm. Und ich engagiere mich auch als Athletenvertreter und habe einen Verein gegründet, der heißt Athleten Deutschland. Und ich glaube, da rührt so ein bisschen die, dass ich mich auch mit der Politik und mit den großen Fragen sozusagen im Sport auseinandersetze und gerne mitrede und mit dabei bin. Daher rührt wahrscheinlich dieser Auftakt aus dem ganz alten Griechenland.
Ich verstehe. Säbelfechter. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da weiß ich so ziemlich nichts drüber. Das heißt, da ist viel zu füllen in meinem Kopf an Lücke. Du hast bestimmt einen Nachnamen, Max.
Ja, der lautet Hartung.
Max Hartung. Freue mich, dich kennenzulernen und ich bin gespannt, was du uns hier übers Fechten erzählen kannst. Vielleicht erstmal zurück zu diesen Olympischen Spielen. Wie oft bist du dann schon dabei gewesen?
Zweimal.
Zweimal?
In London und in Rio.
Wie ist das gewesen?
Ja, beides total unterschiedlich. Mhm. Also in London war es eigentlich irgendwie eine Riesenparty, es hat mega Spaß gemacht. Da bin ich aus der Schule gekommen, habe mich ganz auf die Spiele konzentriert. Ich hatte die Quali schon versucht während der Schulzeit für Peking und nicht geschafft. Mhm. Und in London waren da zigtausende Volunteers. Man hatte richtig das Gefühl, die Stadt hat das so aufgenommen und war im Olympia-Fieber. Gut, meine Wettkämpfe waren gut. Und ich habe keine Medaille gewonnen, aber ich habe gut gefochten. Mhm. Und dann haben wir danach noch irgendwie ganz viel Sport geguckt und morgens verkatert sind wir in den McDonald's, der da irgendwie im Dorf war. Und ich weiß nicht, hatten irgendwie eine riesen Zeit und ich habe das irgendwie alles als ein großes Fest erlebt. Mhm. Und deswegen ganz unterschiedlich. Ich habe dann angefangen, mich zu engagieren als Athletenvertreter. Erst im Fechterbund, später dann auch beim DOSB übergreifend. Und dann ging es ja in Richtung Rio, in so ganz verschiedene Krisen auf ganz verschiedenen Gebieten, die ich dann so sehr aktiv miterlebt habe und mir angeschaut habe. Also da ging es einmal um die wirtschaftliche Krise in Brasilien, mhm. dass halt das Land eben nicht so gut auf dieses große Fest eingestellt war, sondern stark finanzielle Probleme hatte und irgendwie sich da auch ja so ein Unmut auch teilweise in der Bevölkerung gebildet hatte, dass teilweise Leute aus ihren Wohnungen ausziehen mussten für Stadienbau. Es gab Korruption, Ticketskandal und dann einen riesigen, deswegen vielleicht der zweite Einspieler, einen großen, nie dagewesenen, glaube ich, in der Form Dopingskandal bezüglich der russischen Mannschaft. Und da war ich dann als schon engagierter Athletenvertreter irgendwie so mittendrin und konnte das alles gar nicht mehr so unbeschwert und so locker leicht nehmen, wie das noch 4 Jahre vorher war.
Das zeigt auch, dass Olympische Spiele auf jeden Fall auch eine gesellschaftliche und eine politische Dimension haben. Ist das was du sagst, das ist eigentlich auch für Spitzensportler ein ganz wichtiges Ding? Also das ist das, was man im Hinterkopf behalten muss, weil da geht es ja auch ein Stück weit jetzt bei den aktuellen oder zukünftigen Olympischen Spielen in Tokio drum, also um das Thema Verantwortung, jetzt anders als in Rio, aber da können wir vielleicht gleich auch noch drüber sprechen. Ist das was Spitzensportler eigentlich mitdenken sollten oder müssen oder sowieso tun oder ist das bei der Fokussierung auf den Sport etwas, was vielleicht auch zu viel verlangt ist?
Das glaube ich schon. Also wir sind als Sportler ja immer auch Teil einer Gesellschaft und werden von der Gesellschaft auch gefördert und unterstützt, weil wir eben Leute auch damit begeistern, was wir tun. Und ich finde, mit dieser Aufmerksamkeit, die damit einhergeht, geht auch eine Verantwortung einher. Und dann bedeutet das immer auch ein Stück weit eine politische Dimension. Mhm.
Jetzt war es ja eine Weile nicht so ganz sicher, wie Japan mit den Olympischen Spielen umgeht. Wie hast du das dann auch aus deiner politischen Sicht oder als verantwortungsbewusster Sportler beobachtet, so all dieses große Thema Tokio und Corona?
Na, das war für mich natürlich sehr, sehr intensiv, weil ich da so mehrere Rollen habe. Einmal bin ich selber qualifiziert. Mhm. Für die Olympischen Spiele und es war klar, also es geht ja auch um meine Sportkarriere und um meine Teilnahme. Ich habe auch ganz gut gefochten in der Saison. Ich bin jetzt gerade Zweiter auf der Weltrangliste im Säbelfechten und hätte also auch gute Chancen gehabt, da gut abzuschneiden. Mhm. Das war so die eine Dimension sozusagen, ich selber als Sportler und gleichzeitig mit dem Verein, den ich nach diesem ganzen Mist in Rio mit gegründet habe, Athleten Deutschland, hatten wir jetzt das erste Mal eine Plattform, um uns besser auszutauschen. Also wir haben Videokonferenzen gemacht mit Athletenvertretern von ganz vielen verschiedenen Sportarten, haben diskutiert, überlegt, was zu tun ist und hatten auch einen ganz guten Prozess eingeleitet, um so ein Stimmungsbild von allen Athleten, die da möglicherweise sich qualifizieren würden, abzufragen. Mhm. Und ich habe dann ja schon recht früh selber entschieden, schon im März, bevor das IOC dann die Verlegung bekannt gegeben hat, dass ich nicht hinfahren würde, weil, diese Rolle als Athlet und auch als gesellschaftlicher Akteur
Und gleichzeitig die Anforderungen des Trainings und der Wettkampfvorbereitung, für die man ja ein großes Team braucht, für die man viele Leute sehen muss, in der Zeit, in der wirklich geboten war und ja auch immer noch geboten ist, möglichst viel zu Hause zu bleiben, möglichst viel Kontakte zu vermeiden, waren dann für mich eben so starke Argumente zu sagen, nee, das können wir nicht machen im Sommer 2020. Es wird für mich keine Olympischen Spiele geben.
Das war wahrscheinlich keine einfache Entscheidung. Wie lange hast du dir mit dir gerungen?
Ja, am Ende ging es dann schon irgendwie schnell, aber es war natürlich ein Prozess, der eigentlich angefangen hat rund um unser letztes Quali-Turnier. Also wir hatten das letzte Turnier, was wir noch gefochten haben, da sollten wir eigentlich in Padua in der Lombardei fechten. Das ist in der Nähe von Venedig und das war, sag ich mal, im erweiterten Gebiet der ersten europäischen Welle oder der ersten Einstreuung sozusagen des Coronavirus. Und da wollten wir eigentlich hinfahren und dann ging das so langsam los und dann wurde es aber verlegt. Sollte dann erst nach Deutschland, nach Taubischofsheim gehen und dann sind wir aber ganz zum Schluss nach Luxemburg gefahren, weil die sich dann bereit erklärt hatten, das auszurichten und sonst wollte uns schon als Fechter der ganzen Welt zu dem Zeitpunkt schon keiner mehr haben. Dann haben wir Fieberthermometer, Messungen gemacht am Eingang und das Turnier durchgeführt und da waren dann schon die Italiener, die eben da von dort angereist sind, die waren schon extrem alarmiert und sehr, sehr besorgt, weil das in Italien eben schon wirklich losging und zu spüren war. Die kannten viele, die krank waren und haben ja, glaube ich, da, also an mich, aber ich glaube auch an alle anderen Sportler da recht früh, also vielleicht früher, als das sonst in Deutschland so die Stimmung wiedergegeben hat, so ein Gefühl der Besorgnis weitergegeben.
War dir das IOC und vielleicht auch Japan als Ausrichter zu zögerlich bei der Entscheidung?
Ja, also ich glaube, es war schon abzusehen. Die WHO hatte schon alle Alarmknöpfe gedrückt. Die Pandemie war schon im Gange. Aber ich finde gar nicht, dass die Entscheidung jetzt zu spät kam, weil Olympische Spiele zu verlegen, ich sehe es gerade an so kleinen Details wie an den Tickets meiner Eltern beispielsweise, die sie schon gekauft haben, die jetzt aufs nächste Jahr umgebucht werden und wer weiß, was jetzt damit ist. Das ist natürlich ein Event, was ein riesiges Mosaik irgendwie darstellt.
Klar.
Und was man jetzt nicht mal ebenso wie seine Klassenfahrt oder sowas ins nächste Jahr verlegen kann, weil so viele Leute beteiligt sind. Deswegen, das an sich ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig für die Ausrichter dort, für die Verantwortlichen. Aber was mich gestört hat, ist, dass lange gesagt wurde, wir machen das auf jeden Fall. Und dann kam recht kurzfristig, okay, jetzt wird verlegt. Und ich hätte es fair gefunden gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber uns Athleten, diesen Diskussionsprozess, der sich ja stattgefunden hat, ist es denkbar zu verlegen, was für Kosten entstehen da, welche Risiken ziehen wir hier in Betracht, gibt es vielleicht alternative Szenarien, so wie das jetzt gerade auch für 2021 diskutiert wird. Das hätte ich mir auch in diesem Frühjahr gewünscht, einfach weil man, glaube ich, dann auch als Athlet, der selber ja versucht, sein Training auszurichten und der selber versucht, alles zu geben, damit dieses Sportevent gelingt, damit man die Entscheidung besser verstehen und nachvollziehen kann. Und dafür wäre eine bessere Kommunikation sehr, sehr hilfreich gewesen.
Und es wäre ja auch so ein bisschen Backup für dich gewesen, als jemand, der gesagt hat, ich komme nicht, weil so war es ja dann wahrscheinlich noch in der Situation, wo nicht klar war, ob die Olympischen Spiele stattfinden oder nicht. Und dann hängst du ja so ein bisschen in der Luft und musst ja auch erstmal diese Entscheidung für dich selber treffen mit der Gefahr, dass die Olympischen Spiele möglicherweise doch stattfinden und du bist halt nicht dabei. Ne? Wie ist denn das überhaupt so aufgenommen worden von deinen, du hast eben gesagt, ihr seid dann auch durchaus vernetzt, von deinen Mitsportlerinnen und Mitsportlern, dass du abgesagt hast? Sind da viele unterwegs gewesen zu der Zeit, als du das getan hast, die gesagt haben, ja, machen wir auch so? Oder warst du da eher so jemand, der sich dann erklären musste?
Also ich habe da überwiegend positives Feedback bekommen. Also viele hatten schon gesagt, ja, es wäre wahrscheinlich besser zu verschieben, einen anderen Zeitpunkt zu finden. So klar waren in dem Moment, hatte das, glaube ich, noch keiner formuliert. Aber es wurde dann relativ bald, also dann haben erstmal, glaube ich, die Australier und die Kanadier haben gesagt, wir schicken keine Teams. Also da war dann auch von den ersten Ländern aus abzusehen, dass es, wenn es Olympische Spiele gäbe, dass die dann nicht voll besetzt würden. Und dann hat ein paar Tage später schon das IOC auch diese Pläne für die Verlegung irgendwie öffentlich gemacht. Und da hatte ich eigentlich das Gefühl, dass die Athletinnen und Athleten, mit denen ich gesprochen habe, erleichtert waren, natürlich traurig waren, weil sie unheimlich viel Mühe und Leidenschaft und
viel Training schon investiert war. Und da hatte ich das Gefühl, dass da überwiegend eine Erleichterung war, dass dann irgendwie zumindest jetzt mal für das eine Jahr Klarheit herrschte.
Jetzt sagst du, oder hast gerade das Wort investieren benutzt, in Verbindung mit natürlich vor allem dem Training, das heißt auch Trainingzeit darauf verwendet. Wie ist denn das eigentlich so kohlemäßig, wenn jetzt so ein großes Event ausfällt? Weil da hängen ja dann bei euch als Spitzensportlern vermutlich auch Sponsorenverträge dran und am Ende auch Geld, das wahrscheinlich nicht reinkommt, wenn es keine Olympischen Spiele gibt, wenn du nicht in der Öffentlichkeit bist, oder?
Ja, also jetzt ist es natürlich so, dass keiner von den möglichen Teilnehmern weiß, ob er jetzt da irgendwie gewonnen hätte oder ob über ihn berichtet worden wäre und Klar. Wie dann die Anschlussverträge gewesen wären. Das heißt, es ist irgendwie nicht ganz so linear zu berechnen wie bei einer Firma, die irgendwie ihre Produkte jedes Jahr raushaut und dann im nächsten Jahr so einen Umsatzeinbruch hat. Trotzdem enden jetzt ganz viele Verträge, Sponsoringverträge, die üblicherweise immer bis nach den Olympischen Spielen laufen. Und die möglichen Sponsoren sind jetzt natürlich sehr, sehr zurückhaltend, damit neue Commitments einzugehen. Einige glauben vielleicht nicht mal daran, dass nächstes Jahr das Ganze jetzt klappt. Das heißt, es ist jetzt, die Situation ist so zeitverzögert und das wird sich jetzt gerade ausspielen. Wir versuchen da auch immer am Ball zu bleiben, gucken, wie es, also wir, meine ich Athleten Deutschland, wie es den anderen Athletinnen und Athleten so geht. Mhm. Die Sporthilfe fördert zum Glück weiter. Viele sind ja auch bei der Bundeswehr oder bei der Polizei insofern ganz gut abgesichert, aber zeitverzögert. Also der Wirtschafts geht schlechter und das wirkt sich natürlich mittelbar auch alles auf uns Sportlerinnen und Sportler und auf den Sportbetrieb insgesamt aus.
Ist es existenzgefährdend für die eine oder andere Sportlerin, den einen oder anderen Sportler?
Sicher, also da wird es für einige jetzt natürlich schwierig. Ich glaube gar nicht so sehr, dass jetzt viele wirklich so kein Geld mehr, also die sich jetzt sozusagen auf dem Weg zu Olympischen Spielen befinden, dass die jetzt kein Geld mehr haben werden, um ihre Miete zu bezahlen. Aber es ist ja eher so eine Frage der Lebensplanung auch. Hm. Also man schaufelt sich irgendwie Zeit frei aus dem Studium, aus der Ausbildung. Man ist eh schon hinten dran. Familiengründung, das ist bei Sportlern ja alles irgendwie es ist irgendwie so ein ganz getaktetes, weit vorausgeplantes Gebilde, damit man es überhaupt schafft, diese Umfänge im Training und die ganzen Wettkämpfe zu machen. Da wird sehr viel Verständnis verlangt von Freunden, von Familie, von Partnern. Und jetzt ist es ja die intensivste Phase gewesen, eigentlich die Olympia-Quali, also so das Jahr, die anderthalb Jahre vor den Olympischen Spielen, wo man sagt, jetzt wartet einmal ab, ich mache das jetzt hier noch bis zum Sommer. Und jetzt, dann war es im Frühjahr so, ja, jetzt nochmal anderthalb Jahre. und da kann man natürlich ein Stück weit ein bisschen weniger trainieren, aber man kann ja auch nicht ganz vom Gas gehen. Also wenn man zu lange jetzt nicht ordentlich trainiert, dann wird es irgendwann ganz schwierig, wieder in Fahrt zu kommen.
Wie ist denn jetzt, weil du hast am Anfang gesagt, du hättest deine Karriere mit den Olympischen Spielen in diesem Jahr möglicherweise beenden wollen. Machst du jetzt noch mit nächstes Jahr, gesetzt im Fall, sie finden denn dann jetzt so statt wie geplant?
Ja, also ich werde mir das natürlich wieder anschauen, wie das jetzt läuft. Also es ist ein bisschen wie so ein, geht jetzt alles in eine zweite Runde sozusagen. Ne? Also ich habe weiter trainiert, ich bin im Einzel qualifiziert, aber auch mit der Mannschaft. Das sind Jungs, mit denen ich schon zusammen fechte, seitdem ich klein bin, und da nochmal den Versuch zu machen, gemeinsam da irgendwie das beste Fechten zu zeigen, was wir können, und am liebsten natürlich auch irgendwie so eine Art Abschlussparty für die Fechtkarriere zu haben. Das würde ich mir schon sehr, sehr wünschen. Und deswegen versuche ich jetzt das Beste in der Zeit, um mich fit zu halten. Aber bin natürlich jetzt auch mit Blick auf die aktuell sich verschärfende Situation in Europa besorgt, dass vielleicht, dass jetzt alles sehr, sehr schwierig wird für uns.
Jetzt ist Olympia, die Olympischen Spiele, vermutlich was ganz Besonderes in der Karriere von Spitzensportlern. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich war noch nie in der Situation, aber so stelle ich es mir zumindest vor. Gibt es denn im Moment dann irgendwie sowas wie Vorfreude auf dieses Event, oder ist das alles überdeckt durch dieses Vorsichtige, es könnte ja alles schief gehen und mal gucken, ob das überhaupt stattfindet?
Also bei mir persönlich jetzt noch überhaupt nicht. Mhm. Weil wir jetzt erstmal gucken, wie können wir trainieren, um möglichst wenig Kontakte zu haben, trotzdem aber eine Gruppe zu haben, mit der wir uns auch gegenseitig pushen und wo wir irgendwie ein gutes Training machen können. Und das betrifft ja irgendwie so ganz unmittelbar jetzt die nächsten 2, 3, 4 Wochen. Das ist so der Zeithorizont, und dann Blick in Richtung Olympische Spiele
Ja, wird dann natürlich auch spekuliert. Gibt es dann eine Quarantänezeit vorher? Wird man da von anderen Sportarten vielleicht isoliert, um möglichst sagen die Kohorten klein zu halten? Und also die Vorfreude, die ich jetzt beispielsweise vor Rio hatte mit den Bildern von London im Kopf, die so das Einmarschieren in das mit zigtausenden Leuten besetzte Olympiastadion angeht, was man natürlich sonst als Fechter jetzt nicht so häufig erlebt, das macht natürlich schon irgendwie so ein Kribbeln und dann den Wettkampf, aber natürlich auch das nachher, ob es jetzt gut oder schlecht lief, gemeinsam mit den anderen Sportlern irgendwie zu feiern und zu sagen, komm, wir haben jetzt alle 4 Jahre lang hart trainiert und jetzt ist es vorbei und war eine tolle Zeit mit den Sportlern, aber auch mit Freunden und Familie, die mitgekommen wären. Ja, das sehe ich jetzt alles irgendwie in der Zukunft nicht so richtig und das dämpft natürlich die Vorfreude.
Aber das heißt, du steckst jetzt auch noch oder schon wieder in den Vorbereitungen auf Olympia? Wie sieht so dein Programm gerade aus?
Ja, es ist nach wie vor reduziert. Also wird da einfach nach wie vor kein Weltcup, also kein für uns wichtiger Wettkampf irgendwie in Sicht ist am Horizont. Und deswegen ist auch das Training eher darauf ausgelegt, die Form zu halten, anstatt jetzt irgendwie jetzt zu überpacen und dann vielleicht irgendwann nicht mehr zu können.
Es klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das motivatorisch vielleicht nicht die einfachste Phase.
Nee, ist tatsächlich schwer, weil ich natürlich auch versuche, mich zu informieren, gucke, was ist los in der Welt. Ich tausche mich auch mit anderen Sportlerinnen und Sportlern in anderen Ländern aus und es ist dann natürlich so, dass ich hingehe und immer wieder Neuigkeiten versuche, da irgendwie mit in das Puzzle reinzutun, wie wahrscheinlich ist das, dass das alles klappt, wie sicher wird das, wie wird das aussehen können. Und gleichzeitig auch immer wieder Nachrichten von Sportlerinnen und Sportlern jetzt vermehrt, die sich infizieren mit dem Coronavirus und wo ich jetzt auch sehr gespannt bin und allen erstmal natürlich die Daumen drücke, dass sie sich da gut wieder von erholen, weil ja noch überhaupt nicht klar ist, was das für Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit von Spitzensportlern haben wird. Ich denke mal, da werden jetzt die ersten Untersuchungen gemacht. Da wissen wir dann bald mehr, aber ich hoffe, dass dass sich das nicht zu negativ oder dass diejenigen, die sich jetzt infiziert haben in Deutschland und der Welt, natürlich alle Menschen, aber jetzt die Sportler, mit denen ich viel zu tun habe, dass die sich wieder so erholen, dass die wieder genauso unbeschwert ihren Sport machen können wie vorher.
Dann lass uns doch jetzt von diesem doch etwas schwierigen oder schweren Thema Corona und Spitzensport mal zu deinem Sport kommen und vielleicht kannst du uns und mir vor allem, wo ich noch nicht so richtig Plan habe, also so das kleine 1x1 des Fechtens mal rüberschicken. Was muss ich über diesen Sport wissen?
Ja, also Säbelfechten insbesondere ist die beste Sportart der Welt.
Natürlich.
Das ist schon mal vorneweg.
Ja, klar.
Das liegt an der besonderen Mischung aus Schnelligkeit, Reaktion, Strategie, auch dieses Duell sozusagen, 1 gegen 1, wo jedes Kind, das schon mal einen Stock aufgehoben hat im Park irgendwie und im Anschluss Star Wars oder einen Piratenfilm geguckt hat, eigentlich nicht mehr von loskommt. Also es ist eigentlich wirklich die allerbeste Sportart.
Ist das, was man dann vielleicht aus dem Fernsehen aus den Olympischen Spielen kennt, wo Menschen in so meistens weißen Anzügen, ne, mit so einem Schutz überm Kopf Darth Vader-mäßig stehen und versuchen, an den Körper des anderen ranzukommen und machst Mop und dann hast du einen Punkt oder nicht?
Genau, also im Fechten gilt grundsätzlich, dass es gut ist, den anderen zu hauen, ohne dass man von ihm gehauen wird, beziehungsweise gestoßen. Also das, was man, glaube ich, am meisten vielleicht sieht, ist das Degenfechten. Das ist das mit den weißen Anzügen und wo viel so voneinander auch abgewartet und taktiert wird, wo dann auch die einzelnen Treffer schon mal ein bisschen länger dauern können. Mhm. Das ist quasi das Duell, was Zorro und D'Artagnan austragen würden. Der ganze Körper ist Trefffläche, also man darf auf den Fuß stoßen, nur stoßen, man darf nicht schlagen beim Degenfechten. Mhm. Genau, und dann wer dann trifft, kriegt einen Punkt. Und wenn beide treffen, kriegen beide einen Punkt, geht bis 15, das ist Degenfechten. Dann gibt es eine etwas leichtere Waffe mit einem kleineren Handschutz, der nennt sich Glocke, also der metallene Schutz vor den Fingern ist etwas kleiner, darf auch nur gestoßen werden beim Florettfechten und die Trefffläche ist nur der Rumpf. Mhm. Also ohne Arme, Beine, Kopf. Das wäre quasi so der tödliche Treffer im Duell. Und dann nochmal sozusagen die, aus meiner parteiischen Sicht sozusagen, natürlich die Königsdisziplin,
man sich so die Kavallerie mit dem glänzenden Säbel vorstellt, die Köpfe abschlägt, oder die Piraten, die sich über die Reling lehnen, um ihre Feinde auf dem gegnerischen Boot abzumetzeln. Mhm. Das wären dann quasi die Säbelfechter, die nicht nur stoßen, sondern auch mit ihren glänzenden Paradesäbeln auch schlagen dürfen.
Das heißt, auch die Waffen unterscheiden sich. Also das, was du in der Hand hast, ist unterschiedlich, je nachdem, wie du fechtest, und wahrscheinlich auch unterschiedlich in Gewicht und so weiter und so fort.
Genau, also vom Gewicht her unterscheidet es sich gar nicht so groß, aber eben vor allem am Handschutz. Also da erkennt man den Säbel eben daran, dass der Handschutz, die Glocke, nicht nur so eine runde Halbkugel ist, sondern bis unten rum geht zu den Fingern und da so abschließt, weil man eben mit dem Schlag auch ja sonst wahrscheinlich immer mal wieder einen auf die Finger bekommen würde. Degen und Florett, bei denen man vor allem eben stoßen darf, die haben so eine Art kleinen Druckknopf vorne auf der Spitze, da kann man die dran erkennen, während beim Säbel, wo der reine Kontakt mit der Klinge schon zählt, da einfach so eine abgerundete Spitze ist, ohne diese haptischen Knopf, wo man mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Druck den Gegner erwischen muss.
Also ich merke schon, an dem, wie du über deinen Sport erzählst, dass da sehr viel Begeisterung da ist nach wie vor und dass da auch irgendwie sowas Spielerisches durchaus eine Rolle spielt. Wie ist das alles entstanden in dir? Also wann bist du mit dem Sport in Verbindung gekommen und wusstest, das ist irgendwie was ich machen will und was vielleicht irgendwann auch mal mein Leben bestimmt?
Es gab eine Grundschul-AG in der Regenbogen-Grundschule in Dormagen.
Grüße.
Ja, und da sind die Trainer vom Verein bei mir, sind durch die Schulen gezogen und ja, haben mich mitgenommen in den Verein und mir ein Säbel in die Hand gedrückt. Und dann gibt es immer wieder Kinder, die da sehr zurückhaltend sind, die, wenn sie dann das erste Mal so eine Waffe in der Hand haben, sehr zögerlich sind und die anderen Kinder eigentlich nicht damit hauen wollen, weil es denen ja vielleicht wehtut oder so. Und zu denen habe ich nicht gehört.
Sondern ich habe
da gleich Spaß dran gehabt, mich zu messen. Und es war eigentlich da nie von Olympia oder so die Rede, aber ich hatte dann da meine Freunde, ich bin da gern hingegangen, das gehörte für mich so dazu, wie zur Schule gehen, und irgendwann stellte sich raus, dass ich das ganz gut kann, und dann bin ich dabei geblieben und mache das irgendwie jetzt 20 Jahre später immer noch.
Krass. Was muss man da gut können? Was würdest du sagen, was ist wichtig, um diesen Sport, also in diesem Sport erfolgreich zu werden?
Ich glaube, dass ganz, ganz viel im Kopf passiert. Also man muss quasi rausfinden, der Gegner hat irgendwie eine bestimmte Strategie, hat eine bestimmte Art, dann muss man erkennen, was der gerne macht, sich das merken und sozusagen sich, man muss dann das herausfinden wollen, das Rätsel lösen wollen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen erstmal das Allerwichtigste.
Ist das was du dir dann, während du quasi miteinander interagierst, anschaust? Oder ist das so ein bisschen, wie man das vielleicht von der Fußballmannschaft kennt, die sich dann in Videostudien oder der Trainer zumindest sich vorher mal anschaut, wie der Gegner denn so agiert? Also guckst du dir dann auch Videos von Leuten an, von denen du weißt, dass du auf sie treffen wirst?
Ja, das machen wir beides. Also wir fechten ganz viel mit den Gegnern, auch mit den Internationalen, tut man sich immer wieder zusammen in so Trainingslagern. Aber wir schauen auch Videos von denen, nur dass man viele Sachen dann im Video doch nicht so richtig so gut sehen kann, wie man, wenn man dann im Match steht, dann kommt es auch ein bisschen aufs Gefühl an, kommt der Hieb des Gegners jetzt, sag ich mal, da so auf 45 oder 47 Grad, jetzt übertrieben sind ja dann so Kleinigkeiten, ne? Wo man dann sagt, ja, jetzt sitzt die Parade, also die Abwehrbewegung sitzt genauso, wie sie sein muss. Das hat man da hat man dann noch viel im Gefühl, sodass man zwar mit so Videoanalyse zwar unterstützen kann, aber so richtig vielleicht ist es im Fußball auch so, wenn der Gegner die Körpertäuschung macht, ob man da jetzt drauf reinfällt oder nicht. Das ist ja auch manchmal so, man hat das zwar gesehen, dass vielleicht wie Robben das immer als Bayern-Spieler gemacht hat, der zieht rüber und dann schießt er und der geht rein und man denkt als Fernsehzuschauer immer, das macht er doch immer so. Das kann doch nicht sein, dass der Verteidiger den nicht abwehren kann.
Ja. Guckt er denn nicht hin, Mensch? Ja.
Aber wenn man dann auf dem Platz steht, dann ist die Körpertäuschung vielleicht so gut und das Weiterziehen dann doch immer noch so das kleine bisschen schneller. Da hilft dann auch viel, viel Video gucken nicht.
Ich habe dich eben unterbrochen. Also Kopf ist das eine, Strategie, sich genau anschauen, was der Gegner macht. Was ist noch wichtig?
Also eine allgemeine Fitness. Also es ist natürlich gut, wenn man schnell ist, wenn man beweglich ist, dass man sich quasi in diesen langen Ausfallschritt gut reinwerfen kann. Ja, wenn man lange
Arme bis zum Boden hat, wie ein Affe, ist auch gut. aber das ist immer so eine Mischung, also dass man agil ist, da, ich sag mal, wenn man ein bisschen schneller ist, kann man auch die mangelnde Größe ausgleichen. Also dadurch, dass es so komplex ist, gibt es jetzt nicht sozusagen den einen idealtypischen Fechter. Aber ja, wenn man koordinativ gut ist und schnell, dann ist das schon sehr, sehr hilfreich.
Ist es ein gefährlicher Sport?
Es ist ein sehr, sehr wenig gefährlicher Sport. Also das Blöde ist, wenn da mal Verletzung passiert, dann ist das immer in der Zeitung, weil Stichwunden ja irgendwie so im Verhältnis sehr spektakulär sind gegenüber den ganzen orthopädischen Verletzungen, die man vielleicht beim Hallenfußball oder sowas hat. Aber insgesamt ist die Verletzungsquote am absolut unteren Ende von allen Sportarten, weil man eben ganz gut geschützt ist. Man hat so drei Lagen von sehr dichtem Material an, sodass man höchstens mal einen blauen Flecken mitbekommt. Aber ansonsten, außer den, sage ich mal, ja, dem Verschleiß, wenn man das so intensiv macht wie wir, dass einem da schon mal das Knie oder der Rücken, weil es ja auch so ein bisschen einseitig ist, wehtut, sind eigentlich recht wenig traumatische Verletzungen dabei.
Schon mal was Doofes passiert bei dir?
Ja, tatsächlich hatte ich einmal so eine Stichverletzung.
Da ist quasi, stand es in der Zeitung, muss ich natürlich dann direkt fragen.
Es stand, glaube ich, nicht in der Zeitung.
Okay, Glück gehabt.
Ist schon ein paar Jahre her. Aber die Ärzte waren ganz begeistert, weil die wissen wollten, wie das passiert, also wie das ging, dass ich mir da quasi keine Sehnen oder sowas bei verletzt wurden, weil mir der Säbel schon recht weit sozusagen durch den Handschuh und die Hand so in den Arm reinragte und der Gegner den wieder rausgezogen hat. aber es ist alles gut wieder verheilt und ich kann wieder gut Sport machen. Und um jetzt nochmal den Sicherheitsaspekt hier wieder zurückzubringen, sie haben seitdem die Handschuhe verändert. Also man hat immer so, das ist ein sehr dichtes Material, wie so Kevlar. Ich glaube, es ist auch für kleine Kaliber, die ganze Ausrüstung kugelsicher. Das hat man am ganzen Körper. Nur bei den Handschuhen hat man gesagt, nee, das wäre besser, wenn die aus einem leichten Leder sind, weil man dann das bessere Gefühl für die Waffe hat. Und da hat man dann aber nach einer Reihe von Verletzungen, also jetzt gar nicht so wahnsinnig viele, aber doch so 7, 8 weltweit, hat man dann gesagt, nee, also die Handschuhe müssen auch aus dem dickeren Material sein. Und ich glaube, es hat auch der Technik und der Fingerfertigkeit jetzt keinen Abbruch getan, dass man da jetzt etwas stärkere Handschuhe hat.
Ist das wichtig, dass die selber scharf sind? Also,
nee, die sind nicht scharf.
Die sind nicht scharf. Das ist einfach nur die Kraft, die dahinter steckt dann.
Genau, da ich hatte einen sehr, sehr starken Gegner, mein Teamkollege Benedikt Wagner ist einer der stärksten Menschen im Säbelsport und er hat seinen ganzen mächtigen Körper da hinter den Hieb gelegt und so da den Handschuh auch mit der stumpfen Klinge zerstören können.
Aber wir halten an dieser Stelle nochmal fest, es ist ein wenig gefährlicher Sport und unterstreichen das nochmal doppelt und dreifach, damit das jetzt hier keine Schlagzeilen macht.
Genau.
Apropos Schlagzeilen, ärgert es dich manchmal bei dieser ganzen Arbeit, die du in deinen Sport steckst, dass du dann, wo wir eben beim Fußball gewesen sind, kein Fußballprofi geworden bist, weil es ja doch so ein paar Sportarten gibt, die Deutschland, aber ich glaube auch weltweit einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen und der Säbelsport eher nicht, ne?
Ja, also es ärgert mich überhaupt nicht, dass ich nicht Fußballprofi bin, weil dann wäre ich ja jetzt schon Millionär und dann müsste ja überhaupt nicht mehr arbeiten und hätte gar nichts mehr zu tun in meinem Leben und außerdem wäre ich dann ja nicht in der weltbesten Sportart unterwegs. Deswegen bin ich froh, dass ich kein Fußballer bin und natürlich hat mich das hin und wieder mal gewurmt. Wir wurden beispielsweise unglücklicherweise gleichzeitig mit der Herrenfußballnationalmannschaft Weltmeister, mit der deutschen Säbelmannschaft. Historischer Titel, den niemand mitbekommen hat, leider 2014. Das war ein bisschen Pech.
Ja.
Aber ich hab mir vorgenommen, weniger zu meckern und mehr selber zu machen. Deswegen nehme ich mit meinem Teamkollegen Matjas Szabo gemeinsam einen Podcast auf, der ist demaskiert, um so unsere Wettkämpfe besser zu beleuchten, um den Weg dahin, die Aufmerksamkeit, die wir halt sonst nicht haben, für diejenigen, die sich interessiert, irgendwie zugänglich zu machen. Machen auch immer mehr in den sozialen Medien einfach, weil genau das Meckern hilft ja nicht. Lieber selber machen und dass es dann eben nur eine kleine Szene von Leuten gibt, die das erkannt haben, wie viel dieser Fechtsport zu bieten hat. Damit muss ich dann leben. Und versuchen, es jetzt auch hier zu bewerben.
Dann schauen wir uns jetzt noch ein bisschen mehr Facetten deiner Persönlichkeit an dieser Stelle und gehen auch gemeinsam in einen kleinen Wettkampf. Traditionell spielen wir hier nämlich sonntags immer ein Spiel, das heißt vom Pferd, unser Wahr- oder Falsch-Spiel. Und dazu gibt es jetzt drei Geschichten, die dir erzählt werden von Insa Backer aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion. Die kann sehr gut Geschichten erzählen, so gut, dass sie eine dieser drei Geschichten erfunden hat oder zumindest Teile daraus erfunden hat. Denn jetzt kannst du dir denken, was dein Job ist. Nämlich herauszufinden, welche die falsche Geschichte ist. Und die Geschichten, die haben irgendwas mit dir zu tun. Was, das erzählt Insa jetzt selber.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Gratulation und herzlichen Glückwunsch gleich mehrmals. Nachträglich zum Geburtstag zum Beispiel, zu all den sportlichen Erfolgen, zu den Auszeichnungen und Würdigungen rund um menschliche, sportliche und ehrenamtliche Leistungen. Max gewinnt und ist auch selbst ein Gewinn. Dir macht im Säbelfechten keiner was vor, Max, und uns schon gar nicht. Deshalb haben wir drei Geschichten extra für dich vorbereitet, in denen es ebenfalls um ein scharfes Gerät geht, was auch säbeln kann. Die Sense nämlich, jawohl. Völlig zu Unrecht findet sie in der allgemeinen Wahrnehmung ja kaum statt, aber hier und heute bei uns. Wir beschäftigen uns also mit verschiedenen Fakten rund um Sensen in unseren drei Geschichten vom Pferd.
Säbel, Sense, kann ja nicht, also quasi ein Themenpool, kann ja nicht so schwer sein, würde ich jetzt mal sagen.
Ja klar, also es ist eigentlich alles eins.
Alles eins. Ja, dann schauen wir uns doch mal an, was die Insa da für Geschichten ausgegraben hat. Wir starten einfach mal mit Geschichte Nummer eins.
In der ersten Geschichte geht es um die Wiederentdeckung der Begeisterung für die Sense und das Sensen. Die Menschheit hat ja schon seit der Eisenzeit ihr Getreide mit der Sense abgemäht. Während der Bauernkriege kamen Sensen dann auch als Waffen zum Einsatz, als Säbel am Stiel gewissermaßen. Die Entwicklung von Mähdreschern und ähnlichen Fahrzeugen sorgte dann dafür, dass die Sensen heutzutage quasi gänzlich aus unserem Agrarbereich verschwanden. Aber Totgesagte leben bekanntlich länger. Und deshalb ist sie nun tatsächlich wieder da. Die gute alte Sense. Die Wiederkehr auf Feld und Flur läuft in Deutschland selbstverständlich in geregelten Bahnen ab. Denn der Deutsche kleidet ja gerne alles, auch die Liebe zum scharfen Gerät, in ein Vereinskostüm. Deshalb gründete sich vor einigen Jahren der Sensenverein Deutschland e.V. Er hat seinen Sitz in den dicht bewachsenen Hügeln von Wangen im Allgäu und er informiert uns zum Beispiel über die gesundheitlichen Vorteile des Sensens an sich. Denn richtiges Mähen bewegt schonend den ganzen Körper. Daneben wirken der Geruch des Grases, das Geräusch der Schneide und der Duft der Blumen so entspannend, dass es bisweilen bis ins Meditative gehen kann. Unter der Überschrift Neues aus der Sensenwelt findet man aktuelle Nachrichten des Sensenvereins, wie zum Beispiel die, dass die Sensenkurse derzeit wegen Corona fast alle ausfallen. Einzig Einzelkurse mit vorgeschriebenem Abstand sind möglich. Und der wird ja auch ohne Viren aus Sicherheitsgründen eingehalten. Das war Geschichte Nummer 1.
Nee, das glaube ich nicht.
Die Rückkehr der Sense, ja. Also das Gute ist, du musst dich erst entscheiden, wenn du alle drei Geschichten gehört hast. Also quasi ist alles, was du jetzt sagst, egal. Aber trotzdem möchte ich nach einem Bauchgefühl fragen. Was glaubst du, was geht mit der Geschichte so?
Ja, ich glaube, dass man vor ein paar Jahren überlegt hat, das Vereinswesen in Deutschland zum Weltkulturerbe zu machen. Das liegt daran, dass es in Deutschland für jedes denkbare Thema einen Verein gibt. Deswegen halte ich es auch für sehr wahrscheinlich, dass es einen Sensenverein gibt.
Ich meine, du bist ja selber Gründungsmitglied eines Vereins.
Ja, ich habe jetzt auch schon verstanden. Gegründet,
genau. Das macht man. Als ordentlicher Deutscher gründet man irgendwann mal einen Verein.
Man darf nicht als Deutscher leben, ohne einen Verein zu gründen oder mindestens Mitglied zu sein.
Okay, also ich höre schon mal auf jeden Fall Sympathien für diese Geschichte. Aber du kennst die anderen beiden ja noch nicht. Mal gucken, was da noch kommt. Hier ist Geschichte Nummer 2.
In Geschichte Nummer 2 nähern wir uns der Sense nun noch weiter. Denn Das Sensen hat ja so viele nachhaltige Facetten. Man macht keinen Krach, man verbraucht keinen Treibstoff, man bewegt sich an der frischen Luft und man schont das tierische Leben in der Mähzone. Damit eine Sense in eben dieser Mähzone ihre Arbeit zufriedenstellend tun kann, muss sie schön scharf sein. Logisch. Dafür wird sie geschmiedet und im Verlauf der Schmiedearbeiten immer wieder zum Glühen gebracht und dann wieder abgekühlt. Dadurch erhärtet sich der Stahl zunehmend und das Sensenblatt wird besonders widerstandsfähig und auch rostresistent. Danach kommt eine Technik zum Einsatz, die seit 1883 als die sogenannte Passauer Hobelschärfe bei fast allen in Deutschland gefertigten Sensen angewendet wird. Damals hat der Passauer Ingenieur Anton Murdinger einen Metallhobel entwickelt, der das mühsame manuelle Schärfen der Sensen nahezu unnötig machte. Wenn das Sensenblatt seine endgültige Form erreicht hat, beginnt das Scharfhobeln. Dabei werden maschinell hauchdünne Späne von der Schnittkante abgehobelt und zwar so lange, bis die Klinge den optimalen Grad erreicht hat. Die Späne werden dann im Anschluss wieder eingeschmolzen und als Grundlage für weitere Sensen verwendet. Also wenn das kein optimal genutzter Kreislauf ist. Das war Geschichte Nummer 2.
Wirklich, meinst du das ernst?
Naja, auch wenn die Säbel jetzt nicht allzu scharf sind, kannst du dir vorstellen, dass das Sensenschärfen so funktioniert?
Ja, also ich vermute schon, dass es da irgendeine Art von Maschine gibt. Ob die jetzt genau so aussieht, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal schon, dass man da irgendwann mal dieses, also sich irgendein Apparat ausgedacht hat, das denke ich schon.
Mhm. Sind die Säbel eigentlich irgendwie speziell hergestellt? Wahrscheinlich sind sie irgendwie speziell hergestellt, aber wie werden sie hergestellt und wie teuer ist eigentlich so ein Ding?
Ja, es gibt da auch so extra Waffenschmieden für. Da ist eine in Frankreich. Mhm. Ich war noch nicht da, ich habe mir davon erzählen lassen. Das muss mal auch ganz spannend sein. Da schmiedet man dann diese Klingen, das sind dann spezielle Legierungen. Und je nach Legierung ist es unterschiedlich teuer und sind die auch unterschiedlich rostanfällig und brechen und biegen schneller.
Mhm.
Es gibt eine günstige Variante für 22 Euro und eine teurere für, ich glaube, paar 80.
Das ist ja nahezu gar nichts. Da kann man sich ja schon mal so eine Klinge leisten im Jahr.
Ja, da kann man sich schon mal eine Klinge leisten. Allerdings braucht man eher jetzt in der Wettkampfsaison, ich nehme mal die günstigeren, auch wenn die schneller brechen, eher so eine in der Woche.
Ach krass. Okay. Weil die dann tatsächlich brechen oder sind die dann irgendwann zu wabbelig oder durch oder wie?
Genau, die verbiegen dann vor allem an meinen stahlharten Trainingsgegnern und dann muss ich die immer wieder austauschen.
Ich verstehe. Gibt es denn da irgendwie dann auch sowas wie eine Religion? Also du nimmst jetzt immer die billigen, aber nehmen alle dann die gleichen Klingen? Also kommen die alle da aus dieser Schmiede in Frankreich oder gibt es da Leute, die sagen, ich habe hier eine dreifach gehärtete, nach speziell japanischer Art hergestellte, was auch immer?
Ja, die sind sehr stark reglementiert, also sowohl was die Form als auch die verwendeten Materialien angeht, sodass die sehr, sehr ähnlich sind. Es gibt noch zwei, drei andere so Schmieden auf der Welt, in der Ukraine, in China, aber die meisten von uns nehmen die von dem deutschen Hersteller dort eingekauften von Alster. Und genau, dann ist der große Unterschied eigentlich zwischen den teureren Klingen und den günstigen, dass die so ein bisschen mehr schwingen. Also die teureren, diese Maraschin-Klingen heißen die, die haben ein bisschen mehr, so verhalten die sich wie so eine Peitsche. Und das ist zwar erstmal ganz gut, wenn man zuschlägt, aber wenn man sich dann schnell nochmal verteidigen will, dann braucht es auch ein bisschen, bis dieser Stahl wieder in der ursprünglichen Form zurück ist. Und das nervt mich. Ich habe dann das Gefühl, dass ich da irgendwie so ein wabbeliges Teil in der Hand habe. Genau.
Ich verstehe. Stahl hast du gesagt, ja? Die sind alle aus Stahl.
Das ist alles Stahl. Es sind verschiedene Stahllegierungen und das eine ist eben Maraschin-Stahl, der einen höheren Nickelanteil hat, glaube ich. Sieht auch ein bisschen anders aus.
Eigentlich sind wir ja bei Sensen, ne?
Genau.
Du hast Sympathien für die ersten beiden Geschichten. Jetzt müsste es demnach sein, wenn du diese ersten beiden Geschichten glauben wollen würdest, dass die dritte Geschichte die falsche ist, die erfundene. Ich würde sagen, gucken wir mal, ne?
Für die dritte Geschichte geht es nun über die normale Nutzung der Sensen etwas hinaus. Denn seit einer Weile reicht es manchem Sensenfreund nicht mehr, nur die Halme einfach so abzumähen. Es wuchs der Wunsch nach mehr Adrenalin, nach Wettkampf und Applaus. Den verwegenen Outdoor-Ansatz, wie ihn die Leute beim Extreme Ironing draufgesattelt haben, brauchen die Menschen an der Sense ja nicht neu zu erfinden. Den haben sie bereits. Bei ihnen geht es deshalb um eher klassische Wettkampfziele. Schnelligkeit, Genauigkeit und natürlich, na klar, Gründlichkeit. Dafür wird hart trainiert und es gibt sogar extra Wettbewerbssensen, wie zum Beispiel die SKU-SSV-SE66, die mit 90 oder 130 cm Länge eine Lieferzeit von nur 2 bis 3 Tagen hat. Neben regionalen Wettkämpfen und Landesentscheiden gibt es auch größere Veranstaltungen, wie zum Beispiel Europameisterschaften und sogar Weltmeisterschaften werden ausgesenst. Die Sensen-WM hat übrigens schon mehrfach in Deutschland stattgefunden, zum Beispiel 2012 in Salbitz bei Oschatz in Sachsen oder auch 2016 in Wiesmoor in Ostfriesland. Aber natürlich geht es auch hinaus in die Welt. Austragungsorte sind auch Mähflächen in Polen und in diesem Jahr in Slowenien. Dass die Öffentlichkeit bisher nicht allzu viel Notiz davon nimmt, liegt sicher auch am zurückhaltenden medialen Echo. Aber das kümmert die trainierten Senser wenig. Welche Athleten wann, wo, wie gut abgeschnitten haben, das kann man ja jederzeit im Internet nachsehen. Das war Geschichte Nummer 3.
Ach komm, das glaubst du ja wohl selber nicht.
Wäre ja vielleicht auch noch so ein kleines Add-on als Sportart, Ausweichsportart oder sowas für dich möglicherweise. Ne?
Vielleicht kann ich da irgendwann umsatteln. Ich muss aber sagen, ich fand die Geschichten toll, aber ich bin auch ein Stück weit ein kleines bisschen enttäuscht.
Ich bin gespannt, dass, ja.
Ja, dass der Tod fehlt.
Das stimmt natürlich, ja. Der ist eigentlich also, ist der Erste, der um die Ecke kommt, wenn man also an die Sense denkt.
Der Sensenmann ja. kommt nicht vor. Ja. Es gibt einen ganz tollen Sensenmann in diesem Roman von Terry Pratchett. Ich weiß nicht, ob ich es kennst, mit der Scheibenwelt.
Ja, klar.
Der beschäftigt sich immer ganz, ganz intensiv mit der Schärfe seiner Sense und kann, glaube ich, sogar Raum und Zeit damit durchtrennen.
Der hätte eigentlich auch ganz gut hier reingepasst, ne? Aber den kennen wahrscheinlich zu viele am Ende, fürchte ich.
Ja, aber um die letzte Geschichte tatsächlich zu kommentieren. Ich glaube, ich habe schon mal einen Bericht gesehen über so eine Sensenmeisterschaft. Und das bringt mich jetzt natürlich in ein Dilemma.
Das stimmt.
Weil ich ein zu gutgläubiges Schaf bin. Jetzt muss ich mich noch entscheiden. Ja, also ich bin jetzt glücklicherweise, kann ich jetzt nochmal zurückrudern. Ne? Also Geschichte 1 und 3 haben mir am meisten gesagt, sage ich mal. Ne? Deswegen würde ich einfach jetzt mal, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es irgendein Apparello gibt für Sensen, trotzdem die Geschichte Nummer 2 als Lüge, als erdacht kennzeichnen.
Als böse ersponnen, ja. Dann würde ich vorschlagen, wir hören mal, was Insa zu deiner Wahl sagt.
Hä?
Wirklich, meinst du das ernst?
Nee, das kannst du mir nicht erzählen.
Nee, ne? Vom Pferd.
Wie bitte?
Das Wahr- oder Falschspiel.
Alles klar.
Krass.
Den Sensenverein Deutschland e.V. aus Geschichte Nummer 1, den gibt es wirklich. Genauso wie die national und international ausgetragenen Wettkämpfe und Meisterschaften in Geschichte Nummer 3. Den Anton Murdinger und seine Passauer Hobelschärfe in Geschichte Nummer 2 allerdings, den gibt es nicht. Mehrmaliges Glühen und Abkühlen macht uns im Leben vielleicht härter, aber Sensen? Nein. Und was die Schärfe angeht, Sensen werden nach wie vor geschärft, indem sie gedengelt werden, also zum Beispiel mit einem Hammer auf einem Amboss scharf geschlagen werden. Während der Nutzung müssen die Sensen immer wieder mal nachgeschärft werden. Das erledigt man zum Beispiel, indem man mit einem Wetzstein die Schnittkante wetzt.
Ja, von wegen gutgläubiges Schaf. Ich würde mal sagen, souverän gelöst, mein lieber Max. Herzlichen Glückwunsch.
Danke sehr.
Sehr gerne. Ja, du hast völlig recht gehabt und die Herleitung, die war ja auch durchaus logisch und hat tatsächlich am Ende standgehalten. Und wir halten fest, Sensen werden anders geschärft, wie ungefähr hat uns Insa ja gerade schon verraten. Und natürlich gibt's diesen Sensenverein oder vielleicht sogar auch mehrere, wie hätte es anders sein sollen, in Deutschland. Und wenn wir gerade schon bei deutschen Vereinen sind, lass uns doch mal über deinen reden. Athleten Deutschland, richtig? So heißt er.
So heißt der Verein, genau.
Was passiert da genau?
Also entstanden ist der aus dem Wunsch daraus, stärker als Athleten gemeinsam mitreden zu können. Bei Entscheidungen, die uns betreffen, in der Öffentlichkeit, und überhaupt dazu in der Lage zu sein. Ich sag mal, sowas wie zum Beispiel jetzt ein Anti-Doping-Gesetz, was uns Sportler betrifft, wo dann jeder Einzelne versuchen sollte, so einen Gesetzestext zu lesen. Haben wir gesagt, da brauchen wir ja eine gemeinsame Stimme, die sich engagiert im Sport für uns und auch eine entsprechende Infrastruktur und professionelle Unterstützung.
Das heißt, Sportlerinnen und Sportler haben im Moment keine großen Mitspracherechte, also die sind eher irgendwie nicht an den Tischen mit dabei, weil eigentlich ist es ja verwunderlich, um die geht es ja am Ende, also um die drehen sich ja auch all die ganzen Events und Gesetze und Richtlinien und so weiter und so fort. Wie sieht denn das aus im Moment? Wer entscheidet denn über euer Schicksal quasi?
Oh ja, das ist ja ein bisschen das, wo es schon anfängt, schwierig zu werden, das zu beantworten. Mhm. Also wir sind als Sportler in so einem Umfeld mit dem eigenen Verein, mit Olympiastützpunkten, mit dem Verband, mit dem Dachverband, DOSB, IOC. Also das ist so eine richtig eine Landschaft mit Sponsoren, wo ganz viel drumherum um einen passiert und wo man dann versucht, in dieser Landschaft irgendwie das Training, was natürlich alleine schon plus Studium einen überfordert, irgendwie auf die Kette zu kriegen. Mhm. Und dann irgendwie die Energie zu haben, bei Sachen, die einen betreffen, mitzureden, ist ganz, ganz schwierig. Und deswegen macht es halt Sinn, die Anliegen, die Sportlerinnen und Sportler gemeinsam haben, zu sammeln und zu bündeln und dann auch professionell in die Öffentlichkeit und in die Gremien und in die Politik zu tragen. Was dafür heißt, braucht man den Verein, genau.
Was heißt das dann konkret? Also wie sieht da deine Arbeit ganz konkret aus?
Das bedeutet, dass wir jetzt erstmal eine Struktur haben, wo die Sportlerinnen und Sportler Mitglied werden können. Mhm. Da wird dann gewählt. Es gibt also eine ehrenamtliche Struktur, wo Sportlerinnen und Sportler sich engagieren können im Präsidium. Da bin ich auch Mitglied im Präsidium. Und dann geben wir quasi der Geschäftsstelle, die wir jetzt inzwischen in Berlin haben, und einen Geschäftsführer, wo wir wahnsinnig Glück haben, dass wir den gewinnen konnten, Johannes Herber, der selber früher in der Basketballnationalmannschaft gespielt hat, der die Geschäftsstelle dort für uns leitet, dann mit, woran, also in welchen Arenen, bei welchen Fragestellungen in den drei Bereichen, die wir da definiert haben, Stimme, Schutz und Perspektive für Sportlerinnen und Sportler, die sich dann sozusagen zwischen unseren Sitzungen am Abend nach den Trainingseinheiten dann mit voller Energie den Themen der Athletinnen und Athleten widmen im politischen Raum und auch ganz konkret, wenn Einzelne Schwierigkeiten haben mit Nominierungen, mit Fragestellungen, wie es in ihrer Sportart weitergeht, solche Sachen, dann können die sich auch an uns wenden und dann versuchen wir, denen weiterzuhelfen.
Wo siehst du da Handlungsbedarf auf politischer Ebene? Wo sagst du, das sind Probleme oder Herausforderungen, die angegangen werden müssen?
Es hat sich ja jetzt erstmal schon wahnsinnig viel getan, wofür ich sehr dankbar bin. Also die Athletenförderung wurde erhöht. Es gibt jetzt sogar eine Rente. Mhm. Bei der Bundeswehr sind die Sportlerinnen und Sportler jetzt flexibler in ihren Laufbahnplänen. Also wir haben schon ganz viel erreicht. Aber grundsätzlich wollen wir mehr Mitsprache, insbesondere wenn es jetzt darum geht, wenn Mittel verteilt werden zum Beispiel. Also es muss eine größere Beteiligung von Sportlerinnen und Sportlern geben. Deswegen hatten wir uns auch mit dem IOC gestritten, weil das bei den Olympischen Spielen nach wie vor so ist, dass die Sportlerinnen und Sportler da kaum etwas bekommen und auch in den Themenbereichen Schutz beispielsweise. Also in Deutschland gibt es bisher noch wenige Fälle, aber wenn man in die Welt guckt, dann häufen sich ja die Missbrauchsskandale, wo Sportlerinnen und Sportler im Leistungsbereich schon als Jugendliche Missbrauchsvorfällen ausgesetzt sind, und da braucht es auch Strukturen, die sicherstellen, dass sowas bei uns nicht passieren kann.
Findest du, dass Athletinnen und Athleten generell mehr ihre Stimme erheben müssten, um auf welche Missstände auch immer aufmerksam zu machen? Was vielleicht auch bis heute nicht so häufig passiert, aus Angst womöglich, die Stellung zu verlieren oder aus anderen Gründen?
Ja, also ich sage erstmal allgemein, ich glaube, dass es jeder Sportler und jede Sportlerin für sich selber entscheiden muss, ob er sich auch so gesellschaftlich und politisch positioniert, weil man sich damit natürlich auch immer ein Stück weit angreifbar macht. Gleichzeitig wünsche ich mir aber, dass die Sportlandschaft eben so aufgebaut ist, dass niemand, der sich als Sportler äußert, Angst haben muss, dass er vielleicht in der nächsten Nominierungsrunde nicht berücksichtigt wird, weil er irgendwie als Querulant gilt. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass man sich also keine Sorgen darum machen muss, dass eben Sportliches und die freie Meinungsäußerung in Diskussionen, die auch die Sportlandschaft und vielleicht auch Kritik an dem eigenen Verband oder eigenen Verein betreffen, dass das eben möglich ist, ohne dass man abgestraft wird.
Ich bekomme immer so einen Stichwortzettel von der Redaktion, wo dann zum Teil kryptische Dinge draufstehen. Spickzettel, genau. Wo ich jetzt noch gar nicht so fürchterlich viel drauf geschaut habe, aber ein Stichwort heißt Regel 50.
Ja.
Da könntest du mir vielleicht irgendwas drüber erzählen.
Genau, Regel 50 ist eine der Regeln der Olympischen Charta. Das ist so ein bisschen das Grundgesetz der Olympischen Bewegung, wenn man so will. Da stehen ganz viele Regeln drin. Viele davon sind für Sportlerinnen und Sportler. Und die Regel 50 regelt, dass am Wettkampf und auf dem Podium religiöser und politischer Protest komplett gebannt sind. Ah, dass man da also so sich nicht politisch in irgendeiner Form positionieren soll. Das betrifft auch beispielsweise das Knien auf dem Podium oder am Spielfeldrand, wie das jetzt in der Black Lives Matter-Bewegung viele in den Vereinigten Staaten gemacht haben.
Was ja auch jetzt durchaus oder kontrovers diskutiert wurde, erstaunlicherweise möchte ich hinzufügen. Ja.
Genau, das wurde kontrovers diskutiert oder diese berühmte Faust auch der Black Lives Matter-Bewegung auf dem Podium bei den Olympischen Spielen 72. Mhm. Genau, und das sind sozusagen jetzt Beispiele dafür, die sind nach jetzigem Reglement verboten, das ist nicht vorgesehen, da würde man abgestraft werden als Sportler und da haben wir auch versucht, als Athleten Deutschland, wir haben da eine Arbeitsgruppe gehabt mit Athletinnen und Athleten, die sich darüber ausgetauscht haben, die versucht haben, da eine differenzierte Meinung zu entwickeln, stellvertretend für uns Athletinnen und Athleten, weil es natürlich zugegeben eine schwierige Frage ist, wenn man jetzt an Rassismus denkt, dann wünscht man sich natürlich, dass dagegen protestiert werden darf oder gegen Fremdenfeindlichkeit oder Homophobie, da bin ich sofort dabei. Mhm. Aber alles, was in Richtung Hate Speech geht, wo vielleicht andere angegriffen werden, sowas wünscht man sich natürlich nicht im Sportumfeld und ganz besonders nicht auf dem Podium, auf dem Platz. Also es muss eine Änderung geben, das pauschal zu verbannen, dass Sportlerinnen und Sportler beispielsweise einen Trauerflor tragen, wenn ein lieber Angehöriger verstorben ist oder eben solche Proteste, die sich jetzt für mehr Gleichheit in den Vereinigten Staaten, für die Rechte der People of Color einsetzen. Mhm. Da bin ich absolut dafür und ich glaube, das teile ich auch mit ganz vielen für Deutschland startenden Athletinnen und Athleten.
Hat die Corona-Krise jetzt eigentlich was daran geändert, dass Sportlerinnen und Sportler lauter geworden sind oder selbstbewusster oder mündiger, weil sie ein Stück weit solche Entscheidungen treffen mussten? Wahrscheinlich ne, so ziemlich alle bis viele in ihrer Karriere, so wie du es gemacht hast, als du gesagt hast, ich nehme zum Beispiel an Olympia nicht teil.
Ja, ich glaube, dass das natürlich jetzt gerade eine Situation ist, wie sie noch nie gab im Sport der Neuzeit. Auch eine große Phase der Reflexion von Sportlern, die sonst immer von Wettkampf zu Wettkampf, von Training zu Training hetzen und jetzt auch viel nachgedacht haben über sich und gleichzeitig auch viel Raum in den Redaktionen, die sich mit Sportberichterstattung und eben häufig auch mit Wettkampfergebnislisten und Medaillen beschäftigen, die jetzt gesagt haben, worüber berichten wir denn jetzt? Ja, jetzt haben wir mal die Zeit, jetzt haben wir mal ein bisschen Luft, um uns mit den Sportlern zu unterhalten und vielleicht auch die Geschichten dahinter näher zu beleuchten, die Persönlichkeiten besser kennenzulernen. Das heißt, ich glaube, dass jetzt gerade schon wahnsinnig viel passiert und dass auch einige schöne Dinge passieren, auch wenn natürlich uns die Wettkämpfe fehlen und es einfach super nervig ist. Aber es gibt auch ein paar positive Aspekte.
Hast du dann schon einen Plan für danach?
Nee, also so einen ganz konkreten Plan gibt es noch nicht. Eigentlich wollte ich den jetzt machen, den Plan. Ich habe mich auch für ein MBA-Studium eingeschrieben, was mich nochmal irgendwie zurück in die Bücher gucken lässt im Bereich also Non-For-Profit-Management, weil ich glaube, das ist ein Bereich, also der ganze Bereich Sport und auch Bildung ist was, was mich immer begeistert hat und wo ich mir vorstellen kann, auch weiter zu arbeiten, aber wo jetzt konkret, da habe ich jetzt, weil ich ja jetzt immer noch im Training bin, ja, ich glaube, dafür muss man irgendwie vor die Tür gehen und sich mit Leuten reden und sich Sachen angucken und ja, das wird sicher dann bald passieren, aber da ist jetzt dann doch noch nicht die Zeit für, weil die Olympischen Spiele, sollten sie dann stattfinden, jetzt immer noch über ein halbes Jahr hin sind.
Ein Fußballer hat hier mal gesagt, im Programm das Schwerste ist, wenn man dann aufhört mit Profisport, einen Alltag zu finden, quasi einen Rhythmus im Leben zu finden. Und ich kann mir das irgendwie ganz gut vorstellen, weil ihr als Spitzensportler ja doch hart durchgetaktet seid, ne? Also immer Trainingszeiten habt, also immer irgendwie ein Schedule vor euch habt und das ja jetzt schon seit Jahren. So Selbstorganisation, ja, und solche Dinge muss man dann wahrscheinlich auch wieder ein Stück weit selber lernen, wenn einem nicht gesagt wird, so um 10 musst du aber bitte dann mal raus und eine Runde um den Hof laufen oder so.
Ja, ah, vielleicht werden da die Pläne einfach besser gemacht für den einen oder anderen Fußballer. Mhm. Ich habe in meiner Sportkarriere immer schon ganz viel selber geplant und geguckt, okay, da ist das Fechttraining, dann habe ich irgendwie, gucke ich, dass ich meine Hausarbeit in den Stunden danach schreibe, dann geht es zum Yoga, dann ist Physiotherapie. Und so habe ich immer schon sehr stark selbst meinen Kalender voll gemacht und ich habe wenig Sorge, dass der nach den Olympischen Spielen auf einmal ad hoc leer sein wird. Wenn es mir gelingt, da mal ein paar Wochen auszuspannen, dann wäre das schon ein Erfolg.
Ich wünsche dir erstmal ein hoffentlich Corona-freies Tokio 2021. Dabei all das, was du dir wünschst, möglicherweise einen gelungenen Abschluss der Karriere, vielleicht auch der Auftakt zu einem weiteren Jahr, man weiß es nicht. Auf jeden Fall viel Erfolg bei allem, was du tust und vielen Dank für deine Zeit. Der Säbelfechter Max Hartung war zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova in Dein Sonntag.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Na klar, gerne.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.